ARD.
Klar, Geld zu verdienen, die Familie zu ernähren, ist eine Sache. Aber ist man selbst mit dem Ganzen glücklich? Und das stellst halt, also habe ich zumindest mal irgendwann in Frage gestellt. Und das hat halt irgendwann einfach angefangen zu keimen. Ist es das wirklich?
Die Lösung. Der Psychologie-Podcast des Bayerischen Rundfunks mit Verena Fiebiger und Marin Wiechers.
Ja, ist es das wirklich? Das hat sich Mike viele, viele Male gefragt, wenn er von der Arbeit heimgeradelt ist. So lang und intensiv, bis er im Alter von 40 seinen sicheren Job kündigt, um nochmal neu anzufangen. Wir sprechen heute drüber, wie es sich anfühlt, wenn das Leben im Außen nicht zu dem passt, wie es im Inneren bei uns aussieht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lösung mit der wunderbaren Verhaltenstherapeutin Marin Wiechers, das bist du.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Ja, und mit dir natürlich, Phoebe, also Verena Fiebiger, Moderatorin und Journalistin.
Von dir habe ich diese Zahl, 4000 Wochen. Hm. So lang ist das Leben einer 80-Jährigen. Das heißt, wir haben, wenn wir das Glück haben, relativ fit so alt zu werden, ungefähr 4000 Wochen, um all das zu erleben, was wir möchten. Ja, 4000 Wochen, das klingt für mich weniger als 80 Jahre. Das klingt nach, es pressiert,
es
wie
ist
wir
nicht
in Bayern
so viel.
Sagen.
Ja, wenn uns so bewusst wird, dass unsere Zeit begrenzt ist, das macht was mit uns. Das sind manchmal so Zahlen, so Statistiken, die uns das vor Augen führen. Oder es können auch Ereignisse sein. Jemand wird krank, jemand hat einen Unfall. Also Sachen, die uns so ein bisschen wachrütteln und so eine Reflexion in uns anstoßen.
Wir dachten uns ja hier nach dem Gespräch mit Mike, wir nehmen uns heute in der Lösung mal Zeit für so eine Reflexion.
Wir schauen heute mal, wie wir rausfinden können, was uns eigentlich wichtig ist, was unsere Werte sind. Weil wenn wir ein Leben nach unseren eigenen Werten leben, dann gibt uns das eine Sinnhaftigkeit, die uns in Phasen von Stress auch helfen kann, weil es so die Frage nach dem Warum für uns beantwortet. Und dann sprechen wir darüber, wie wir diese Werte ganz praktisch leben können. Und wir werden uns auch anschauen, was passiert und was wir tun können, wenn es Wertekonflikte gibt. Also was wir tun können, wenn Werte clashen.
Ja, weil so war das nämlich bei Mike.
Für mich war die Erlösung, wenn ich aus diesem Monsterbüro rauskam, mich aufs Fahrrad gesetzt habe und dann eine Dreiviertelstunde nach Hause geradelt bin, dann kam ich daheim an und habe da alles vergessen. So, yes, so jetzt bin ich daheim. Und in der Früh genauso. Und dazwischen war halt diese Phase, wo du halt einfach dein Geld für die Familie verdient hast. Und das kann man halt, finde ich, bis zu einem gewissen Grad einfach machen. Und irgendwann muss man halt, so war es bei mir, sagen, ist das die Erfüllung? Ist das das, was du dein Leben lang machen willst? Oder schmeißt du einfach mal alles hin, tust einfach mal alles resetten und das ging Gott sei Dank mit meiner Frau und auch mit der Familie im Hintergrund. Tust einfach mal 2 Monate lang dich komplett erden und überlegst, was macht man jetzt?
Vielleicht gleich zu Beginn gesagt, für alle, die sich jetzt berechtigterweise denken, ja, ich bin auch nicht glücklich. Also ich kann aber nicht alles hinschmeißen. Ich gehe sonst sofort pleite, ich habe einen Kredit abzubezahlen, ich bin verantwortlich für andere Personen. Ja. Es ist definitiv ein Privileg, seinen eigenen Neigungen auch im Berufsleben nachgehen zu können. Ich muss auch immer so an meine Eltern denken, vielleicht die Großeltern. Die hatten vielleicht auch solche Gedanken. Ich bin nicht glücklich in meinem Job, aber die hatten gar nicht die Chance auf Veränderung und mussten ihr ganzes Arbeitsleben einfach durchziehen. Und vielleicht gibt es da auch nicht dieses Urvertrauen, ich lande schon woanders. Und natürlich denke ich auch an Menschen, die in Armut leben, die weniger Geld haben, wo es einfach ums Überleben geht und nicht um die Selbsterfüllung.
Ja, absolut. Und gleichzeitig, was aber auch stimmt, unsere Psyche strebt schon grundsätzlich nach Sinnhaftigkeit in dem, was wir tun. Also, dass wir in Einklang mit unseren persönlichen Werten leben können.
Was meinen wir eigentlich mit diesen Werten, Maren? Mhm. Was heißt es aus psychologischer Sicht?
Ja, Werte sind unsere Überzeugungen, so unsere Haltungen oder auch unsere Ideale, die wir für uns persönlich als wichtig erachten und nach denen wir streben. Wir können uns das ein bisschen vorstellen wie Leuchttürme oder Leuchtbojen, die uns so die Richtung aufzeigen, da hinten am Horizont. Und wir sind vielleicht so ein kleines Segelschiff und bewegen uns im Idealfall auf diese Leuchttürme zu. Das ist so der Kurs, den wir im Leben einschlagen möchten. Also Werte können sein Freiheit, Weiterentwicklung, Familienorientierung. Und was ganz wichtig ist, Werte sind nichts, was wir einmal erreichen im Leben und dann abhaken, so wie jetzt eine Station auf unserem Lebenslauf, sondern wir möchten möglichst dauerhaft immer wieder im Einklang mit diesen Werten leben. Also wir segeln im Optimalfall immer darauf zu.
Aber denken nicht jeden Tag konkret drüber nach in der Regel, ne? Also wir merken erst, was uns eigentlich wichtig ist, wenn das clasht, also wenn das Außen und Innen nicht zusammenpasst. So ist es bei Mike gewesen. Was hat Mike gemacht? Der ist mit 16 in die Lehre gegangen als Automechaniker. Er meinte, heute ist es der Automechatroniker bei einem großen bayerischen Automobilkonzern. Und der hat sich hochgearbeitet, bis er dann zwischen 30 und 40 in die Marketingabteilung befördert worden ist. Kein Schrauben mehr, dafür sehr viel Arbeit am PC und einiges mehr an Gehalt. Also er hatte internationale Projekte, viele Auslandsaufenthalte und für sein Umfeld hatte er es damals geschafft. Auch für seinen Vater übrigens, der hat auch ganz lange in diesem Unternehmen gearbeitet. Ja, was war das Problem daran?
Ich war wahnsinnig viel im Ausland für diese Firma und habe halt einfach meinen Sohn nicht wirklich aufwachsen gesehen. Also von den 4 Jahren, die er damals war, war ich ein Jahr im Ausland.
Ja, Familienzeit, das ist so ein Wert, der dann viele Menschen in der Arbeitswelt in eine große Bredouille bringt. Und ja, das fühlen wir oft erst dann, wenn wir schon kopfüber drinstecken.
Das kam immer wieder in unserem Gespräch, also so diese Zeit mit seinem Sohn und auch wie er das heute macht. Aber das war nicht das einzige Problem.
Dass du alles gibst in deinem Beruf, gerade in dem Bereich, den ich gemacht habe, da gab es immer sozusagen eine bestimmte Veranstaltung, wenn du die geschafft hattest, dann haben sich alle gegenseitig auf die Schulter geklopft, aber im Detail hat keiner mehr nachgeguckt, hey, warum haben wir es eigentlich geschafft? Sondern alle waren nur, wir sind die Besten, wir sind die Coolsten. So, und nach der Messe ist vor der Messe, so hast du es wieder losgelegt und dann hast du wieder bei Null angefangen. Und das hast du 12 bis 14 Mal im Jahr durchgezogen und warst auf der ganzen Welt halt unterwegs. Alles schön, alles gut, aber menschlich hat es dich halt kaputt gemacht, finde ich.
Ja, das klingt nach so einem Dauerstress eher. Und vielleicht ist das auch noch ein anderer Wert, der für Mike wichtig ist, so die Freiheit in der eigenen Zeiteinteilung. Also dahinter steckt so unser Bedürfnis nach Autonomie. Und vielleicht auch noch so ein anderes Thema, so dass er sich auch die Möglichkeit gewünscht hätte, mal zu hinterfragen, ob Prozesse wirklich gut laufen oder ob er eben einfach das so abarbeitet und erarbeitet, was ihm da so vorgegeben wird.
Mike hat zu mir auch gesagt, er war damals wahrscheinlich kurz vor so einem Burnout. Und was ich aber interessant fände, wenn ich mir anschaue, was er heute macht, kann man nur sagen, eigentlich zieht er sehr viel Kraft aus viel Arbeiten. Also es ist gar nicht mehr so der Workload bei ihm gewesen.
Wenn wir so in der Situation sind, dass wir merken, an unserem Arbeitsplatz, in unserem Unternehmen geht es um andere Werte wie das, was mir eigentlich wichtig ist, aber ich tue eben diesen Job, ich arbeite für dieses Unternehmen, dann beeinflusst es das Bild, das wir von uns selbst haben. Was dann entsteht, ist das, was wir in der Psychologie kognitive Dissonanz nennen. Kognitive Dissonanz ist ein super unangenehmes Gefühl, das wir immer dann bekommen, wenn wir so unvereinbare Kognitionen haben. Und das kann total anstrengend sein. Also ich nenne euch ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel nicht glücklich bin in meinem Job, aber ich arbeite trotzdem seit Jahren 50 Stunden die Woche darin, dann steckt in diesen beiden Gedanken ein Widerspruch. Und dieser Widerspruch führt zu einer inneren Spannung. Diese kognitive Dissonanz ist für uns Menschen so unangenehm, dass wir sie auf jeden Fall reduzieren möchten. Und das können wir tun, indem wir zum Beispiel unsere Bewertung der Situation verändern. Also was dann Menschen mit Sicherheit oft tun, ist, dass wir anfangen, uns den Job schön zu reden oder uns bewusst machen, was der mir für Sicherheiten gibt. Oder ich generiere auch neue, weitere Gedanken dazu, die diese kognitive Dissonanz so verringern. Und es kann aber auch sein, dass ich bei mir ansetze und was verändere, zum Beispiel indem ich kündige oder indem ich anfange, in meiner Stelle was zu verändern. Und dieser letztere Weg ist natürlich schon mega, weil dann erlebe ich Selbstwirksamkeit. Also dann mache ich die Erfahrung, hey, ich kann Einfluss auf die Situation nehmen.
Davor aber ist es ja oft eben dieses Brüten, dieses lange sich überlegen, was tue ich.
Ja.
Mike hat für uns diesen Prozess bei sich so beschrieben.
Es war ein riesen psychischer Weg dorthin, also vom Kopf her, dass ich da so weit war, dass ich eigentlich was aufgebe, wo Freunde und Bekannte alle sagen, hey, der Job ist doch der Wahnsinn. Du bist da irgendwo da in der Welt und hier bist du unterwegs und ich sehe die Fotos und hier und das, die sehen halt einfach das Bild nach außen, aber das nach innen nicht. Und innen drin fragst dich jeden Tag, warum mache ich eigentlich den Blödsinn?
Was Mike versucht hat erstmal, und das würden wir, glaube ich, hier auch jedem und jeder von euch raten, mit dem Arbeitgeber verhandeln. Also bevor wir einfach hinschmeißen und alle Brücken verbrennen, Möglichkeiten auszuloten, dass sich die Arbeit für uns stimmiger anfühlt. Hat er versucht.
Hab mir überlegt, was könnte ich da in die Waagschale legen, dass ich das weitermache. Da war aber gar kein dran zu denken. Mir wurde klipp und klar gesagt, nee, also gar keine Chance, da irgendwie was im Gehalt noch zu schrauben oder an besseren Leistungen oder in jeglicher Art, sondern das war dann für mich relativ schnell abgetan, dass ich dann gesagt habe, okay, hier ist meine Kündigung und ich gehe. ohne eine Perspektive irgendwo nach vorne. Ich wusste halt, ich kriege irgendwas schon wieder hin. Ich kann ja was.
Das ist ein schöner Satz. Den sagen wir jetzt alle kurz vor uns hin. Ich kann ja was. Weil wenn wir das nicht glauben, dann ist jegliche Veränderung unmöglich. Dann bleiben wir einfach in dem gleichen Sumpf hocken. Mike hatte auf jeden Fall so den Mut, sich in die Ungewissheit reinzustürzen. Vielleicht mal so eine kleine Analogie, Maren. Ich würde kündigen, mit beim Arbeitgeber schon so ein bisschen mit Schluss machen von der Beziehung bezeichnen. Also es ist ein wahnsinniger Kraftakt. Viel Gegrübel, Ausgang ungewiss. Werde ich je wieder jemanden finden?
Ja, so diese Frage, das, was danach kommt, ist es besser als das, was ich jetzt gerade habe?
Genau.
Genau. Ja, wir können ja mal bei dem Vergleich bleiben, weil unsere Werte spielen langfristig bei beidem eine Rolle, ne? Bei der Partnerschaft und bei der Berufswahl. Und bei einem neuen Job, vor allem auch beim ersten Job, würde ich sagen, ist es wirklich so ein bisschen wie ja, bei einer potenziellen Partnerschaft, die wir eingehen. In beiden Situationen ziehen uns schon oft so die nach außen sichtbaren Dinge an. Also beim Job kann das der Name des Unternehmens sein, das Gehalt, was andere über den Job denken, wie nett unsere Chefin ist. Und das hat nichts mit Oberflächlichkeit zu tun. Das sind einfach die Informationen, die unser Gehirn zu dem Zeitpunkt vorliegen hat, um eine Entscheidung zu treffen.
Ich habe Mike gefragt, ob er sich denn noch an die Anfangszeit, also vielleicht so den ersten Enthusiasmus erinnern kann, ob er sich damals über Werte überhaupt schon Gedanken gemacht hat. Das ist bei ihm auch wirklich schon lange her, 25 Jahre.
Alle waren bei der Firma, die ganze Familie. Also so ist es ja. Da will jeder hin, das ist so das große Ziel und da gibt es nicht große Fragen. Gehst jetzt da oder dahin, sondern das ist halt hier, zumindest mal München, so der heilige Gral in Sachen Arbeit. Und da fängt man halt dann klein an und arbeitet sich halt dann über die Jahre halt hoch.
Zu Beginn von der Lehre hatte Mike auf jeden Fall keine klare Vorstellung. So wird dieser Job jemals meinem Leben Sinn verleihen oder so. Es war einfach klar, da geht man hin. Und er hatte handwerklich sehr großes Geschick. Also die Metallausbildung, die er erst dann gemacht hat, die Arbeit in der Werkstatt, das hat ihm alles riesen Spaß gemacht. Und diese einzelnen Karriereschritte, die dann kamen, die wurden nicht hinterfragt.
Um nochmal so in der Partnerschaftsanalogie zu bleiben, also von was lasse ich mich da leiten? Ja, das sind eher so die oberflächlichen Merkmale, ne? Passt mir die Haarfarbe, die Größe?
Passen die Sternzeichen?
Würdest du jetzt sagen, genau.
Das ist natürlich ein bisschen ein Kinderglauben. Aber mir ist aufgefallen, Maren, was dahinter steckt. Da geht es eigentlich um Werte. Hm. Also wenn ich so ein Listicle habe, wie eine Person ist, dann geht es ja um den Werteabgleich. So, ich bin jetzt Krebs und mein Partner ist auch Krebs. Passt gar nicht zusammen. Mhm. Ja. Dummerweise sind wir noch zusammen. Also diese Sternzeichen, die sagen leider nichts aus. Ja. Aber trotzdem, glaube ich, steht das eigentlich dahinter, oder? Und natürlich sagt es nichts aus. Aber das ist wahrscheinlich...
Sagst
das,
du jetzt?
Sag ich jetzt, ja, als der Astrologie abgeschworene Person. Aber das ist, glaube ich, auch der Wunsch, der dahinter steckt, so es rauszufinden. Wie sind meine Werte, wie sind die Werte der anderen?
Ja.
Was ist zum Beispiel mit Geselligkeit? Also ist es, mein Partner ist ja auch gesellig, ist der fürsorglich? Wie ist es bei mir? Mag ich vielleicht lieber so einen zwielichtigen Typen oder so eine ehrliche Wursthaut? Also wie ticke ich und wie halte ich es am besten aus? Wie wichtig ist mir Humor? Ja, also diese Werte, die man vielleicht so abklopft, wo man sich aber vielleicht am Anfang gar nicht so groß Gedanken macht.
Ja, so wenn wir so einen neuen potenziellen Partner, Partnerin kennenlernen, dann spielt schon die Chemie eine Rolle. Also anfangs findet da in uns ein richtiges Feuerwerk an Hormonen statt, viel Dopamin, Serotonin.
Ich lieb's, dass du die Hormone wieder reinbringst.
Auch Cortisol.
Auch also Cortisol.
Also es ist so positiver Stress. Und wenn sich das dann aber runterpegelt nach einigen Monaten, dann geht es so um die Frage, hey, klappt das eigentlich langfristig mit uns? Passen wir in unseren grundsätzlichen Lebenseinstellungen irgendwie überein? Und übrigens, so, also wie emotional stabil mein Gegenüber ist, ist so einer der hilfreichsten Faktoren auch für eine gelingende Partnerschaft. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema, vielleicht mal was für eine Partnerschaftsfolge.
Ist hiermit eingekauft.
Mhm, cool.
Was wir also festhalten können, auf die Passung kommt es an, auch beim Unternehmen natürlich. Und auch da geht es um mehr als oberflächliche Merkmale. Bei Mike war es anfangs so, er hat wirklich mit Leib und Seele geschraubt und repariert und hat sich sogar in Abstimmung mit seinem Arbeitgeber daheim eine eigene kleine Autowerkstatt eingerichtet, hatte eigene Kunden auch, also wirklich so Purpose, ja, was man in anderen Unternehmen den Leuten vielleicht so eintrichtern muss, in irgendwelchen großen Sessions, so Purpose, das hatte er einfach. Und er hat mir auch beschrieben, wie belohnend es für ihn ist, schnell Ergebnisse zu sehen im Sinne von, ich baue was, ich repariere was und dann ist das Ding wieder schön. Also, dass das wirklich für ihn eine wunderbare Sache ist. Und ich glaube einfach mal, er wurde auch deswegen befördert.
Weil er gut war.
Weil er gut war, ja. Mhm. Er ist ins Marketing gegangen, Er verdient sein Geld erstmal mit Tastendrücken, wie er es genannt hat. Also er fand diese PC-Arbeit eigentlich ziemlich frustrierend. Aber er hat auch gesagt, es war so eine Riesenchance. Also so war das Gefühl, so man hat es geschafft. Aber damit kam auch immenser Druck. Korrespondenz nach ganz Europa, China, Planung großer Projekte. Mit dem Ursprungsjob hat es nichts mehr zu tun gehabt. Und ich glaube, vielleicht kennen das manche von euch. Muss man dadurch auf dem Weg zur Selbsterkenntnis oder können wir vielleicht früher merken, so die Beförderung, der Jobwechsel, das wird in Graben gehen.
Das geht nicht in die richtige Richtung. Mhm. Ja, so wenn wir uns da selbst besser kennenlernen möchten, da können wir erstmal anfangen in unserem Alltag mal ein paar Wochen lang echt bewusst darauf zu achten, was bewegt mich, also was sind so Dinge, die mich emotional berühren, weil diese Momente, das ist schon oft ein Hinweis darauf, dass irgendein Wert gerade aktiviert ist. Und es gibt da tatsächlich eine Übung, die kommt aus der Acceptance and Commitment Therapy, kurz ACT Therapy genannt.
Mhm.
Die nennt sich Sweet Spot Übung.
Sweet Spot.
Ich hatte dir da letzte Woche von erzählt und habe sie dir mal fürs Interview mit Mike ja mitgegeben. Ich weiß nicht, habt ihr sie gemacht?
Logo.
Ja, cool.
Ich habe sie aber nicht so gut vorgetragen. Ich habe so ein bisschen abgelesen. Bitte mach lieber du. Ihr könnt gerne auch mitmachen.
Okay. Du stellst dir mal vor, du stehst in so einem richtig schönen alten Raum. Und in diesem Raum steht ein alter Bauernschrank, so ein richtig abgewetzter, der schon eine Geschichte erzählt. Du kannst dir mal vorstellen, du öffnest die Tür und
es knarzt.
In diesem Schrank liegt ein Kästchen. Du nimmst das Kästchen raus und öffnest es und du siehst, in diesem Kästchen liegen verschiedene Fotos. Jedes der Fotos zeigt einen Moment der letzten Wochen aus deinem Leben. Das können so ganz alltägliche kleine Momentaufnahmen sein. Das können auch ganz große, wichtige Momente sein. Und du nimmst mal das Foto raus, auf dem eine Situation abgebildet ist, in der du dich ganz lebendig gefühlt hast, ganz mit dem Leben verbunden warst. Diese Situation auf dem Foto, die fühlt sich für dich an wie so ein süßer Moment, wie so ein Sweet Spot. Und wenn ich die Übung mit Klienten mache, dann bespreche ich das tatsächlich nach. Also ich habe es jetzt ein bisschen abgekürzt, aber das ist der Kern der Übung und wir besprechen danach, was hat diesen Moment so bedeutsam gemacht? Also warum war er so schön? Welcher Wert oder welche Werte waren denn da aktiv?
Also ich habe das auch so, also ich habe ein bisschen vom Handy abgelesen und Mike hat gesagt, er kommt gerade aus dem Urlaub, ziemlich weit weg war das und er hatte jetzt schon wieder so eine sehr volle Arbeitswoche hinter sich. Also er war gerade wieder angekommen im, ich verrate jetzt, was Mike heute macht, Radelladen.
Sein eigener Radelladen?
Sein eigener Radelladen.
Cool.
Der läuft schon ziemlich lange, ziemlich gut. Und das war sein Sweet Spot.
Es war Montag, ja. Weil ich war Montag tatsächlich, habe ich früher Schluss gemacht um 4. Habe einen Kollegen, einen Mitarbeiter hat den Laden sozusagen übernommen und ich bin das erste Mal, seitdem ich wieder in Deutschland bin, Rennradfahren gegangen und habe meine Hausrunde gedreht. Es war brutal kalt, weil ich einfach andere Temperaturen gerade gewöhnt war und konnte zum ersten Mal wieder halt komplett abschalten. Weil auch da bist du halt wieder an den Punkt gekommen, wenn du selbe Strecken fährst, die du immer fährst. Für mich ist das wie meditieren.
Cool, schön.
Was sind da so für Werte bei Mike? Was erfährt er da über sich?
Ja, so das würde man wahrscheinlich mit Mike gemeinsam so explorieren, so ein bisschen. Was mir so spontan in den Kopf kommt, ist potenziell wieder so diese freie Zeiteinteilung, also sich da die Freiheit rauszunehmen, sowas zu tun. Könnte aber auch sowas wie Zeit in der Natur, meinen Körper zu spüren, meinem Körper was Gutes tun, so meinen Alltag so nach meinem Gusto zu gestalten.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radiowissen und SWR2Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und blicken ins Hier und Jetzt. Und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radio Wissen und SWR2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.
Und soll ich euch verraten, wie ich überhaupt auf Mike gekommen bin? Ich habe eine Klingel gekauft in einem, also ich bin in einem Fahrradladen, wo ich noch nie drin war, weil ich unterwegs war gerade. Und er hat mir diese Klingel verkauft. Und ich dachte mir so, der Mensch hat so eine positive Ausstrahlung.
Oh.
Also wirklich, das war der freundlichste Radlhändler, den ich je getroffen habe. Und dann dachte ich mir, ich frage den mal.
Mega.
Aber das ist immer
mal,
schon
ein Podcast kommen.
Ja, aber
möchte.
Einfach in unserem. Ich habe natürlich, also ich habe natürlich recherchemäßig rangegangen, habe erstmal gefragt, ja, ist es dein Laden? Machst du das schon immer?
Nice.
Und dann bam.
Cool.
So kam das raus. Und
dann hast du dein Mikrofon gezückt und eine Aufnahme gestartet.
So genau war es. Und ja, also deswegen war so mein Gefühl, da macht jemand für sich gerade genau das Richtige. Gibt's noch, also ich fand diese Sweet Spot-Übung jetzt schon mal, habe ich noch nie davon gehört.
Ja.
Können wir machen? Gibt's noch was, was wir machen können?
Um rauszufinden, was uns wichtig ist im Leben.
Mhm.
Also wir können noch eine Schippe drauflegen, so an Übungsintensität. Stichwort so ein bisschen 4000 Lebenswochen. Diese Übung nennt sich Grabsteinübung und kommt auch wieder aus der ACT-Therapie.
Ich habe von, also ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist ein bisschen so gruselig, gell, wenn man sich das Lebensende vorstellt.
Mhm.
Ich habe, glaube ich, schon sogar mal die Kritik dran gehört, dass wir das nicht jeden Tag machen können. Also man kann nicht jeden Tag so leben, als ob es der letzte wäre.
Ja, geht deshalb nicht. Wir haben Verpflichtungen, wir haben die To-Dos. Wir können nicht immer das Maximum ausschöpfen. Das ist überhaupt nicht realistisch und macht endlos viel Druck. Aber sich das ab und zu mal zu fragen, ob wir so auf Kurs sind, das ist hilfreich. Und zwar geht die Übung folgendermaßen. Also man stellt sich dann vor, man spaziert über einen Friedhof, so einen richtig schönen alten Stadtfriedhof und schaut sich verschiedene Grabsteine an. Das sind ein bisschen besondere Grabsteine, weil da stehen nicht nur so die Namen der Verstorbenen drauf, sondern auch, wonach die so ihr Leben ausgerichtet haben. Also zum Beispiel, hier ruht XY, sie hat immer versucht, es allen anderen recht zu machen. Oder hier ruht XY.
Da ruhe ich. Entschuldigung.
Das wäre deiner. Oder hier ruht XY, der sein ganzes Leben versucht hat, es seiner Chefin, seinem Chef recht zu machen. Und so gibt es auf dem Friedhof noch ganz viele andere Grabsteine. Also auf jedem steht, wofür diese Person sich verausgabt hat, um unangenehme Gefühle oder Gedanken, Körperempfindungen oder auch Entscheidungen von sich fernzuhalten.
Das ist richtig sad.
Das ist in der Regel auch keine Übung, die wir selbst für uns durchführen, sondern es ist eine Übung, die eigentlich therapeutisch angeleitet wird. Und im nächsten Schritt fragt man sich dann, wie würde mein Grabstein lauten? Was würde darauf stehen, wenn ich weiterhin so viel Kraft und Zeit darauf verwende, eben bestimmte unangenehme Gefühle zu vermeiden, Erwartungen anderer zu erfüllen?
Mhm.
Und im nächsten Schritt überlegen wir dann, was würde denn auf dem Grabstein stehen, wenn wir aufhören, ja, so diesen Kampf zu kämpfen oder diese Anstrengung aufrechtzuerhalten? Also wenn wir anfangen, unser Leben so zu gestalten, wie wir es möchten. Und wenn in unserem Leben voll und ganz wirklich das zur Geltung kommt, was uns wichtig ist.
Also da steht dann eigentlich was, was wir schön finden, was irgendwie besser passt vielleicht.
Da steht dann das, worauf wir am Ende unseres Lebens zurückblicken möchten. Also hier ruht XY, sie war stets sie selbst oder sie traf eine mutige Entscheidung für ihr Glück oder
sie stand für ihre Werte ein, soweit es ging.
Ja, oder sie stand für ihren Wert nach Freiheit ein, nach Gerechtigkeit.
Wie ist es jetzt, wenn wir so in den Fesseln des Alltags gefangen sind? Was können wir trotzdem tun, um einen Schritt authentischer zu leben?
Ja, da ist so das Stichwort einen Schritt genau richtig.
Ah.
Also unsere Werte so zu leben, ist jetzt keine Alles-oder-Nichts-Entscheidung. Wenn wir uns nochmal so die Werte wie Leuchttürme vorstellen, dann kann es schon total hilfreich sein, unseren Kurs um 1 oder 2 Grad zu verändern. Also wirklich kleine Schritte. Aber auch diese kleinen Schritte, die gehen jetzt nicht ohne Veränderung. Und Veränderung ist immer Anstrengung für uns und kostet uns Energie. Und deshalb brauchen wir für diese Veränderung und diese Anstrengung auch Motivation. Das heißt, wir müssen uns wirklich bewusst machen, wofür mache ich das? Wofür möchte ich mein Leben verändern? Und dafür hilft es uns, uns ganz bewusst zu machen, wie es konkret aussehen würde, wenn wir diesen Wert leben. Also in meiner Praxis, da lasse ich das meine Patientinnen wirklich ganz konkret, ganz plastisch und lebendig aufschreiben.
Was kann man da aufschreiben?
Stellen wir uns jetzt mal zum Beispiel vor, jemand formuliert für sich den Wert viel Familienzeit. Und das ist so der Wert. Und dann im zweiten Schritt formulieren wir so das Ziel. Und da geht es dann um das ganz plastische Bild. Also ich verbringe eine erfüllte Zeit mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, mit meinen Kindern. Wir machen XY zusammen zum Beispiel.
Es ist nicht dieses stressig alles zwischen alles quetschen, genau. Sondern es ist auch mal entspannt.
Genau, also so, das ist so mein Mittelpunkt. Und im dritten Schritt geht es dann um die Frage, was ist jetzt eine konkrete erste Verhaltensweise, die ich tun kann, um mich diesem Ziel und damit auch diesem Wert anzunähern? Also kann ich mal bewusst das Handy weglegen, wenn meine Kinder zu Hause sind?
Muss ich das Wochenende vollpflastern oder machen wir bewusst einfach was Ruhiges?
Genau, beispielsweise. Also dann wird das ganz konkret im dritten Schritt.
Schön. Jetzt haben wir eigentlich schon drei Möglichkeiten, wie wir rausfinden können, was sind unsere Werte. Die Sweet-Spot-Übung, die Grabsteinübung und jetzt das Aufschreiben der Werte und dann so, was sind die nächsten Mini-Steps, die ich machen kann. Das sind so die ersten Schritte, um rauszufinden, das sind meine Werte. Und was ist, wenn ich das jetzt selbst weiß, aber mein Außen interessiert sich nicht dafür, dass ich das jetzt weiß. Also das Rad dreht sich weiter.
Ja, so Wertekonflikte, gell? Die kennen wir ja irgendwie auch alle.
Das war jetzt bei Mike nicht speziell der Fall, zum Beispiel, dass er jetzt irgendwie ein Problem hatte mit Autos. Aber könnte natürlich auch sein, ich arbeite bei einem Automobilkonzern und bin eigentlich wirklich generell nur für Radfahren. So, ich bin eigentlich für eine Stadt ohne Autos und habe da noch so eine ganz andere politische Agenda.
Also es gibt so Wertekonflikte, die laufen zwischen uns und anderen ab, zwischen mir und dem Unternehmen, zwischen mir und dem Partner, Partnerin, auch so ein Klassiker, gell? Unterschiedliche Werte in der Kindererziehung oder eben auch Werte, die in mir clashen. Also ich selbst möchte nachhaltig leben, aber ich bin irgendwie total urlaubsreif und habe auch Bock, die Welt zu sehen und buche mir vielleicht diesen Langstreckenflug.
Und kann ich mir da überhaupt treu bleiben? Fragezeichen. Also wenn ich eh schon diesen Wertekonflikt in mir habe und auch noch mit anderen Leuten.
Also was wir erstmal tun können, ist da immer wieder in uns reinhören. Wie geht's mir gerade? Wie fühle ich mich? Warum fühle ich mich so schlecht? Unangenehme Gefühle sind eigentlich immer ein Hinweis darauf, dass ein bestimmtes Bedürfnis nicht erfüllt ist oder auch, dass wir so von unserem Weg der Werte abgekommen sind. Ja, und dann ist die Frage, ob ich was korrigieren kann, ob ich die Situation verändern kann. Und das ist nicht immer möglich. Wir entscheiden uns manchmal auch dafür, eine Situation auszuhalten. Auch das ist in Ordnung. Manchmal gehen wir Kompromisse ein oder leben dann einen bestimmten Wert an anderer Stelle dafür aus. Oder wir entscheiden uns auch für die direkte Kommunikation. Also ich hatte auch Klientinnen, die dann in der Arbeit ganz direkt kommuniziert haben, was ihr persönlicher Wert gerade ist, warum der ihnen wichtig ist und eventuell auch, warum das auch ein Wert ist, der dem Unternehmen helfen kann.
Wir haben von Mike ja schon erfahren, er hat versucht, mit seiner Firma zu reden. Es hat nicht geklappt. Er hat gekündigt und er hat dann wirklich sich selbst verwirklicht mit einer Sache, die er immer schon gern gemacht hat, Schrauben und Radfahren, hat einen Fahrradladen gekauft und er sagt heute, keine Sekunde würde ich dran verschwenden, zurückzugehen.
Also für mich war es die beste Entscheidung, obwohl ich genauso wahrscheinlich mehr arbeite wie früher, auch wieder am PC sitze, weil es einfach dazugehört. Aber es ist halt was anderes, wenn du was machst, was dich glücklich macht, wo du halt in der Früh aufstehst und dich freust, yes, da gehe ich hin. Ich freue mich auf, keine Ahnung, die Tür aufzusperren, den ersten Kunden zu sehen, auch wenn er vielleicht mal irgendwie auch nicht so gut drauf ist, der Kunde. Da muss man selbst gut drauf sein. Und mei, wieder halt mit Menschen zu arbeiten.
Ja, also wirklich dieses persönliche Kontakt, wie eben in der Werkstatt, wo er mit 16, 17 schon war. Er hat den Laden in der Nähe von seiner Wohnung, von der Schule. Der Sohn kann einfach vorbeikommen. Er hat überhaupt sich da mehr Zeit eingeräumt und er ist sein eigener Chef. Und für ihn war es die Lösung. Was ist unsere Lösung? Die Lösung bitte, Maren.
Ja, die habe ich jetzt natürlich wie immer nicht für jeden und jede, aber ein paar Denkanstöße. Wir können uns im ersten Schritt bewusst machen, was ist mir eigentlich wichtig, indem ich entweder zurückblicke, so welche Situationen aus den letzten Wochen haben mich berührt und warum haben sie mich so berührt, oder indem ich eben auch nach vorne blicke, so auch mal ans theoretische Ende meines Lebens und mir die Frage stelle, was möchte ich hinterlassen? Wofür möchte ich in meinem Leben stehen? Und mich dann im nächsten Schritt zu fragen, und wie würde das aussehen, wenn ich wirklich im Hier und Jetzt auch anfange, mehr dazu zu stehen? Was ist dann also so der nächste ganz konkrete Schritt? Wenn es gerade klar ist, dass ich in einer Situation bin, an der ich nichts drehen kann, die aber echt meinen Werten widerspricht, dann kann ich mir bewusst einplanen, wie kann ich kurzfristig fehlende Werte so in anderen Lebensbereichen ausgleichen.
Also wenn ich jetzt in meinem Job unzufrieden bin, kann ich die Arbeitszeit vielleicht reduzieren? Mhm. Oder ist es die Möglichkeit, dass ich in meiner Freizeit Erfüllung finde? Ich glaube, dass ganz viele Menschen das so machen, dass sie eigentlich innerlich gekündigt haben, aber irgendwie eine tolle Freizeit haben. Oder reicht mir das dann nicht? Dann muss ich vielleicht das Inhaltliche im Job versuchen zu verändern.
Genau. Mittel- und langfristig ist es dann schon hilfreich, dass wir uns überlegen, was muss ich ändern, damit ich die Werte direkter leben kann und sie nicht immer kompensieren muss. Und wenn es dann vielleicht um so eine ganz konkrete Frage geht, also wechsle ich meinen Job oder nicht, bleibe ich in einer bestimmten Freundschaft, in einer bestimmten Partnerschaft oder nicht, dann kann es auch mal spannend sein, sich die Frage zu stellen, so was würde mein 5 Jahre älteres Ich oder mein 10 Jahre älteres Ich mir jetzt raten? Wir sind ja oft sehr gut darin, anderen Leuten Ratschläge zu geben, aber sind uns selbst manchmal nicht die besten Ratgeber, weil wir da emotional so drin verwurstelt sind. Und diese Frage, was würde mein Ich in 5 Jahren sagen, die gibt uns manchmal so die nötige Distanz, die dann eigentlich ganz hilfreich für einen guten Ratschlag ist.
Okay, dann herzlichen Dank dir, Marin, für diese Übungen und das Erklären. Und vielen Dank an Mike, dass du so spontan mitgemacht hast und mit mir gesprochen hast.
Ja, und danke euch fürs Zuhören.
Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback schickt oder Themenvorschläge. Wir haben eine neue Mailadresse. Schreibt uns an die.loesung@br.de oder schickt uns eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an die 0173 45 22 100. Und wenn ihr auch die nächste Folge hören möchtet, dann abonniert unbedingt die Lösung. Wir freuen uns auch über Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung.
Aber jeder Schritt zählt.
Die Redaktion hatte Nermin Ismail. Produktion Anja Beusterin. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.